Epiphanias, das Fest der Erscheinung Jesu, gefeiert am 6. Januar, in katholischer Tradition euch allen vertraut, vermutlich allen vertraut, durch die Sternsinger, die von Tür zu Tür gehen und Geld einsammeln für bedürftige Kinder in aller Welt. Der Epiphanias-Tag, also ein nicht ganz unbedeutender in der Christenheit, und zunächst einmal verbunden mit den Sterndeutern, die aus dem Morgenland kamen, um das neugeborene Kind, den Sohn Gottes, anzubeten, dem Kind zu huldigen, so heißt es in den Evangelien. Und dann das zweite wichtige Datum für diesen Tag, die Taufe Jesu im Jordan. Und diesen Bericht nach Markus lese ich uns vor. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Das also sind die zwei entscheidenden Daten des Epiphaniefestes. Heute der erste Sonntag nach Epiphanias. Und es gibt weitere solche Hinweise auf die Sohnschaft Gottes im Neuen Testament, immer verbunden mit diesem Gedanken der Erscheinung Gottes in Jesus. Die Verklärung auf dem Berg ist eine solche Geschichte, die davon handelt, überliefert bei Matthäus, Markus und Lukas. Jesus, der mit seinen drei liebsten, engsten Jüngern auf den Berg geht und dort in ein Licht, in ein gleißend helles Licht getaucht ist. Und auch dort kommt die Stimme vom Himmel, die sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann die Überlieferung des Johannes, des Evangelisten Johannes, bei dem Weinwunder zu Kana. Auch dort finden wir diesen Gedanken. Es war das erste Wunder, das er tat, und darin erschien er in seiner Herrlichkeit. Aber ab wann im Leben Jesu war das eigentlich klar, dass Gott selbst in ihm erschienen war? Wir lesen doch wiederholt in den Evangelien, dass die Meinungen über Jesus weit auseinandergingen. Wir haben das eben in dem Lied gehört, die einen sagen, er war ein Gammler, die anderen Revoluzer, die nächsten ein interessanter Mann, hielt großartige Reden. Und auch in der Lesung, die wir eben hörten, kamen schon drei verschiedene Bezeichnungen vor. Einmal heißt es da, ja, das ist der Sohn des Josefs, und dann heißt es, er ist der Messias, und dann heißt es, er ist Gottes Sohn. Also ab wann war denn das eigentlich klar, dass Gott selbst in ihm, in Jesus erschienen war? Ist das nicht Josefs Sohn, fragten die Leute, weil er ihn als solchen aus dem Ort Nazareth bekannt war. Und Saulus, der später dann Paulus heißt, verfolgte Jesu Anhänger als Gotteslästerer. Und von den Emmaus-Jüngern erfahren wir, dass sie sich zunächst über Jesus nach seinem Tod vollkommen im Unklaren waren. Überschauen wir diese und andere Berichte des Neuen Testamentes, wird deutlich, dass Jesus mit einem entscheidenden Datum als der Sohn Gottes erkannt wurde, nämlich mit seiner Auferweckung von den Toten. Als Jesus von den Toten auferstanden war, da war entschieden, da war klar, er ist wahrhaft Gottes Sohn. Denn Gott hat ihn durch die Auferstehung vom Tod bestätigt. Erst nachdem sich Jesus den Emmaus-Jüngern als der von den Toten Auferstandene offenbart hatte, erst da liefen sie zu den anderen Jüngern und sagten: Wir haben den Sohn Gottes, wir haben den Messias gesehen und er lebt. Und auch da noch lesen wir, dass die anderen sagen: Na ja, das ist ja mal eine wilde Story, die er uns da erzählt. Wir lesen von dem Thomas, Der musste erst seine Finger in die Wundmale Jesu legen, bevor er die Gottessohnschaft Jesu glaubte. Und erst nachdem sich Jesus dem Paulus vor Damaskus als Auferstandener offenbarte, vermochte er, Paulus, Jesu Leben zurückschauend in einem neuen Licht zu sehen. Und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, genauso wie den Emmaus-Jüngern, tatsächlich, jetzt verstehen wir die Schriften des Alten Testaments. Jetzt begreifen wir erst, wer dieser Jesus war, der 3 Jahre mit uns ging. Oder wir mit ihm. Die Linie zur vollen Erkenntnis Jesu ist also in der Geschichte rückläufig. Die Offenbarung Jesu als Gottes Sohn verlief für die ersten Christen von der Auferstehung Jesu, vom Auferstehungsglauben rückwärts schauend über das Kreuz, über den Lebensweg Jesu hin zu seiner Taufe, hin zu seiner Geburt. Deshalb, und weil der Sohn-Gottes-Titel zwischen 100 vor und 100 nach Christus in jüdischen Schriften, in nichtchristlichen Schriften, die vom Messias handeln, weil da in diesen Schriften der Sohn-Gottes-Titel fehlt, besteht bis heute theologischer Dissens darüber, ob sich Jesus selbst überhaupt als Sohn Gottes verstanden hat. Und tatsächlich, in den Evangelien selbst findet sich im Munde Jesu dafür gar kein direkter Anhaltspunkt. Weil sich Jesus nämlich nicht als Gottes Sohn, nicht als Messias, nicht als Davids Sohn und nicht als Gottesknecht tituliert hat. Jesus nahm also für sich selber alle die bekannten Titel gar nicht in Anspruch. Zwar legten ihm andere, das wird in den Evangelien, wir haben es eben gehört, legten ihm Jesus andere diese Titel bei und die Rahmenhandlungen der Wunderberichte legen auch davon Zeugnis ab, seine Heilstaten als Zeichen seiner Sohnschaft. Vor allem aber Jesu Anspruch, Sünden zu vergeben und die Tora auszulegen, weisen in diese Richtung. Doch die Frage ist begründet, weshalb sprach Jesus nach dem Zeugnis der Evangelisten von sich selbst immer in der dritten Person? Warum sprach Jesus von sich selbst immer in der dritten Person, nämlich als der Menschensohn? Oder einfach dem Sohn, dem Sohn des Vaters, nie aber als dem Christus oder dem Gottessohn? Vielleicht mied Jesus diese Titel, weil die Römer den Titel des Königs und Gottessohnes für ihren Kaiser schon reklamiert hatten. Ich hatte am vorigen letzten Mal, 26. Dezember, darüber gepredigt. Und vielleicht hätte Jesus gesagt, ich bin der König der Juden, ihn sofort eliminiert. Nicht erst 3 Jahre später. Vielleicht deswegen mied Jesus diesen Titel. Wahrscheinlich, weil dieser Titel unter seinen Landsleuten zu viele festgelegte Erwartungen mit sich trugen. Denen wollte Jesus aber nicht entsprechen. Keiner der geläufigen Begriffe, denn keiner der üblichen Vorstellungen, keiner der gängigen Titel war offensichtlich geeignet, um seinen Anspruch Ausdruck zu verleihen. Auch keins der traditionellen Ämter, um seine Person und Sendung zu umschreiben, um das Geheimnis seines Wesens zu erschließen. Vor allem aber unterschied Jesus den Titel Sohn Gottes vom Sohnbegriff. Jesus spricht von sich als dem Sohn, aber er sagt nicht von sich, ich bin der Sohn Gottes. Und das tut er ganz bewusst. Denn damit drückt Jesus seine Unterordnung und seinen Gehorsam gegenüber dem Auftrag seines Vaters im Himmel aus. Also Jesus sagt, ich bin der Sohn. Ich bin der Mensch für Gott. der Gott menschlicher Zuschreibungen und Erwartungen wollte Jesus nicht sein. Indem Jesus alle geläufigen Etiketten vermied, hielt er also das Herz der Menschen, die ihm begegneten, für seine Botschaft, für sich selbst offen. Er wollte in die Herzen seiner Mitmenschen, seiner Zuhörer einziehen und er wollte nicht in das Bild einziehen, das sie sich von ihm machten und dass sie sich vorlaufend über ihn gemacht hatten und dass sie mit allen möglichen Titulationen beschrieben. Er wollte in die Herzen seiner Zuhörer einziehen und nicht in das Bild, das sie sich von ihm gemacht hatten. Die Jünger fanden nämlich nicht, anders als wir heute oft über den Glauben sprechen und von ihm werben, die Jünger fanden Jesus nämlich nicht als Bestätigung oder Bereicherung ihres Lebens. So gehen wir heute häufig an die Sache ran und sagen, Mensch, Jesus, tolle Bestätigung und dein Leben wird klasse und bereichernd. Nein, die Begegnung mit Jesus bedeutete für die ersten Jünger den Bruch mit ihrem alten Leben. Die Begegnung mit Jesus bedeutet ein Bruch. Er geht eben nicht in die Erwartungen der Menschen rein, sondern er ruft aus den Erwartungen heraus. Jesu Ruf in seine Nachfolge löste die Menschen aus ihren Familien heraus. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Komm, folg mir nach. Jesus nahm die Menschen aus ihren Familien heraus und sagte so, jetzt folgt ihr mir nach. Er entfernte sie von ihrem gewohnten Broterwerb. Lasst die Netze da liegen, jetzt folgt mir. Er entfremdete sie ihrer religiösen Gemeinschaft, denn sie waren Jesus-Nachfolger und damit nicht mehr so Juden wie die anderen um sie herum. Jesus kostete, oder die Nachfolge Jesu kostete die ersten Jünger ihr Vermögen. Und die Nachfolge Jesu ließ sie schließlich zu Verfolgten werden. Und mit all diesen Folgewirkungen der Nachfolge Jesu konfrontieren wir uns, ich glaube, das müssen wir uns zugestehen, heute gar nicht mehr oder kaum noch. Auch wir neigen dazu, ein Bild der Erwartungen herzustellen, zu sagen, das ist Jesus. Aber er zieht nicht ein in die Bilder, die wir uns von ihm machen, sondern er will in unser Herz einziehen. Also Jesus anzuhängen, brachte für die ersten Jünger all das mit sich, was man sich von dem Messias eher nicht erhoffte. Und darum ist für mich in der Befassung mit dem Bilde Jesu und seinem Leben eine Frage sehr entscheidend, nämlich welche Erwartungen trage ich denn an diesen Jesus heran? Und die Frage möchte ich auch euch stellen. Welche Erwartungen trägst du an Jesus heran? Wie Jesus der Mensch für Gott war, so wollte er dich, so wollte er uns zu Anhängern machen, zu Menschen Gottes machen, also zu Menschen, die Gott gehören. Und das will Jesus noch immer. Er will in dein Herz einziehen und nicht in das Bild, das du dir von ihm geformt hast. Er will in dein Herz einziehen und das heißt, er will dir persönlich begegnen. Und das trifft zusammen mit der alttestamentlichen Verheißung Gottes über seinem Volk. Da sagt Gott, ich bin heilig und ihr sollt mein Eigentum sein. Dies Ziel allerdings gerät sehr leicht in weite Ferne. Denn suchen wir nicht, wie die Leute damals, bei Jesus wie bei Gott, zuallererst seine Güter und seine Gaben, seine Wunder, schlicht das, was satt macht. Und davon hörten wir in der letzten Predigt, die Lasse Eggers hier gehalten hat. Und weil die Leute so zu Jesus standen, trafen sie seine warnenden Worte. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Ein beachtliches Wort, denn zwei Worte hierin sind entscheidend. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Ich es bin. Nicht Mose und kein Prophet hatte derartiges von sich zu behaupten gewagt. Die Propheten und Mose, sie dienten Gott, sie verkündeten seine Weisung, sie legten das Gesetz aus und sie lehrten in seinem Namen. So spricht der Herr, das war ihre Rede, ihre Verkündigung. Doch niemals wäre einer dieser alttestamentlichen Propheten oder dem Mose in den Sinn gekommen zu sagen, ich sage euch. Nein, sie sagen, so spricht der Herr. Niemals also wären ihnen die Worte Jesu über die Lippen gekommen, wenn er, Jesus, die Tora zitiert. Dann sagt er nämlich, die Alten haben zu euch gesagt, ich aber sage euch. Oder Mose hat euch geboten, von Anfang an ist das so aber nicht gewesen. Jesus predigt und spricht ganz anders als alle Propheten vor ihm. Und er wagt den Gottestitel, ich bin es, in den eigenen Mund zu nehmen. Und so ist Jesus vollkommen unvergleichbar mit allen, die vor ihm waren. Und noch etwas, Jesus war an kultischer Reinheit und an ritueller Korrektheit nicht interessiert. Ebenso wenig wie mit dem ganzen Wenn und Aber der Gesetzeslehrer. Die Worte der Selbstoffenbarung Gottes an Abraham, wo Gott dem Abraham sagt, ich bin der ich bin, 2. Mose 3, die nimmt Jesus auf und erklärt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und vielleicht ahnen wir jetzt etwas von dem, dass das Worte sind, die sind alles andere als bequem, die sind revolutionär. Für jeden Juden ungeheuerlich. Da stellt sich einer hin und sagt, ich bin. Und ich gebrauche genau die gleichen Worte, die der Allmächtige gebraucht hat in seiner Selbstoffenbarung. Diese Worte gebrauche ich für mich. Und in dieser Vollmacht setzt Jesus die Reinheitsvorschriften, die im Alten Testament überliefert sind, außer Kraft. Und das tut er mit einer ganz einfachen Begründung, nämlich, dass nicht, was in den Menschen hineingeht, ihn verunreinigt, sondern was aus seinem Mund und Herzen herauskommt. Matthäus 15, 11. Das ist fast wie Zewa, Wisch und weg. Und dann heißt es auch im Evangelium, damit setzte er alle Reinheitsvorschriften außer Kraft. Sogar über das strenge Sabbatgebot setzte er sich mit den Worten hinweg, dass der Sabbat für den Menschen sei und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ja, er, Jesus in Person, sei Herr auch über den Sabbat. Markus 2, 27. Wenn wir so die Evangelien lesen, finde ich persönlich, kommt einem ein Zittern an, weil uns unmittelbar begreifbar wird, wer dieser Jesus ist und dass er tatsächlich ständig sich in Lebensgefahr bewegte. Jesus sagte, ich bin das Ein und Alles. Ich, Jesus, bin es, der eine Notwendige, Johannes 8, 24. Und viele wandten sich deshalb von ihm ab und auch seine Jünger, seine Familie und Johannes der Täufer zweifelten an ihm. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann doch, statt eines, ich bin der Sohn Gottes, liebe Leute, nun glaubt es doch endlich, verweist Jesus dem Johannes gegenüber, dem Täufer gegenüber auf sein Tun. Und er verweist ihn auf seine Verkündigung Und daran will er gemessen werden, an seinen Taten und an seinen Worten. Denn, sagt er, wer mich sieht, wer mich hört, der sieht und der hört den Vater. Johannes 12, 45. Jesus sagt, ich bin der Mensch für Gott. Und Jesus ging es dabei nicht in keiner Weise um sich selbst, um seine Größe, um eigene Herrlichkeit. Er ist der Mensch, der Menschensohn für Gott. Für Gott setzte Jesus sein Leben ein. Er ist kein Jesus, kein Sohn neben Gott. Es liegt nahe, Jesus so zu denken, als der, der neben Gott seine eigene Größe, Macht und Ehre demonstriert und behauptet. Aber so war Jesus eben nicht Gottes Sohn unter den Menschen. Ich bin der Sohn, sagt er. Ich bin der Sohn des Vaters. Und ich setze alles daran, um diesem Vater zu dienen, um das zu tun, wozu er mich gesandt hat. In Jesus erschien der Mensch für Gott, der der Christus ist. Radikal, bis in die Wurzeln hinein, durch sein ganzes Wesen, durch sein ganzes Leben hindurch. Der Geliebte Gottes lebt in der Liebe seines Vaters und diese Liebe will nichts für sich selbst nehmen, sondern alles für den Vater geben. Darin ist er der Sohn. Und so bezeugt es Johannes, wir hörten es, wir sahen seine Macht und Herrlichkeit. Die göttliche Herrlichkeit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Was heißt das, liebe Gemeinde? Das heißt, dass wir uns Jesus anschauen müssen, dass wir begreifen müssen, wer er war, was er wollte, was er gesagt hat, was sein tiefstes Anliegen war, damit wir verstehen, nicht unseren eigenen Bildern folgen, sondern seinem Ruf begreifen, dass wir die Güte und Treue Gottes in ihm, dem Jesus von Nazareth, begreifen und erfassen. Das ist das Besondere, das ist das Ureigenste des christlichen Glaubens, das ist die Erscheinung, Epiphanie, die Erscheinung des Herrn. Jesus ist nicht nur ein hervorragender Mensch und wir sollten ihn nicht nur als hervorragenden Menschen betrachten, sondern er ist der Christus. Er ist entscheidend, er ist maßgebend für deine Beziehung zu Gott und ausschlaggebend für die Beziehung, deine Beziehung zu Mitmenschen, zur Gesellschaft. Und er ist entscheidend für deine und meine Beziehung gegenüber allen anderen, die sich als Herrn aufspielen. Zu Beginn des neuen Jahres fragen wir uns, was kommt denn jetzt noch alles auf uns zu? Was wird denn sein in diesem Jahr? Und vielleicht fragt ihr euch auch mit mir, wo wird denn unsere Gemeinde in 10 Jahren stehen? Wie geht das weiter mit uns? Kommen wir wieder alle zusammen? Werden wir eine Einheit bilden? Um wen scharen wir uns denn? Ich denke, nur dadurch ist und bleibt unser Glaube und nur dadurch bleibt unsere Gemeinde relevant, dass wir die Erinnerung an Jesus als den letztendlich geltenden Maßstab unter uns lebendig halten. Jesus fordert tatsächlich eine letzte Entscheidung. Nicht ein Ja oder Nein zu einem bestimmten Titel, nicht ein Ja oder Nein zu bestimmten Dogmen, die wir gelernt haben, nicht ein Ja oder Nein zu bestimmten Riten, die wir feiern. Er fordert auch keine Unterordnung unter die Würdenträger, welcher Art auch immer. Seine Botschaft und der Wunsch, ihm zuzugehören, wirft eine Frage auf, nämlich die Frage, woraufhin und wonach wollen wir unser Leben ausrichten? Woraufhin und wonach will ich mein Leben ausrichten? Woraufhin und wonach richtest du dein Leben aus? Also, welche Erwartungen tragen wir an Jesus heran? Und welche davon bedürfen der Korrektur, wenn wir uns Jesus im kommenden halben Jahr noch genauer anschauen werden? Die Antwort darauf, die kenne ich nicht. Ich glaube, die Antwort darauf muss jeder von uns ganz persönlich finden. Aber ich glaube, dass es entscheidend ist, an Jesus Maß zu nehmen für unser Sein, Leben und Glauben und für unsere Gemeinde, damit es wir und Gemeinde bleiben wird. Amen.
Ich habe mich...